Liebe Geschwister im Glauben, die ihr als Gäste heute bei uns seid, herzlich willkommen zum Gottesdienst hier bei uns in der Gemeinde. Ja, heute ist Sonntag. Das ist der Tag, den der Herr uns geschenkt hat, den Gott uns schenkte, damit wir alle aus diesem Hasten und aus diesem Streben unseres Alltags auch herausnehmen, uns mal herausnehmen können. Zeit auch für ihn haben. Zeit für Gebete, aber auch Zeit für Lobpreis in unserem Herzen und Zeit für die frohe Botschaft, die Jesus, sein Sohn, uns brachte. Sag ja zu Jesus, darüber will ich uns heute predigen. Aber bevor ich das tue, möchte ich gerne noch mit euch beten. Jesus, die Zeit mit dir erlebe ich als die beste Zeit meines Lebens. Ich wollte meines Glückes Schmied sein, dann habe ich dabei oft vergessen. Aber ich fand immer nur brüchiges Glück und führte ein ruheloses Leben. Du aber hast mich nie vergessen. Du hast dich meiner stets erinnert. Ja, und sogar mehr als das. Ich durfte zusammen mit dir mein Glück schmieden. Es hat gedauert, bis es soweit war, und das Warten war nicht einfach für mich. Und zwischendurch, da dachte ich sogar manchmal, dass es dich gar nicht gibt. Das war eine sehr bittere Zeit in meinem Leben. Was für ein Glück, dass ich das nur gedacht habe, dass es nie Wirklichkeit war. In Wirklichkeit warst du da. Und in Wirklichkeit bist du da. Mit dir kam deine Liebe und du gabst mir eine neue Sichtweise auf mein Leben. Das Leben ist seither nicht leichter für mich geworden, aber ich bewältige und ertrage alles viel leichter. Und das begeistert mich, Jesus. Danke, dass du mein Leben so begeisterst. Amen. Wir hören nun Worte aus dem Evangelium nach Johannes, aus dem Kapitel 1, die Verse 1 bis 12.
Am Anfang. Leuchtet auch noch. Nehmen wir das Mikro. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Gott schickte einen Boten, einen Mann, der Johannes hieß. Sein Auftrag war es, die Menschen auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch seine Botschaft an den glauben, der das Licht ist. Johannes selbst war nicht das Licht. Er sollte nur ein Zeuge für das kommende Licht sein. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden.
Spricht hier von Jesus. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ich weiß nicht, welche Reaktion diese Worte bei euch auslösen. Bei mir, da lösen sie einfach nur Begeisterung aus. Ja, ich bin total begeistert von Jesus. Er, der bei Gott ist und in allem Gott gleich ist, er macht sich auf den Weg zu uns. Und er bringt uns nicht nur die frohe Botschaft von Gott. Er gibt dir und mir und uns allen das Recht, Kinder Gottes zu werden, wenn wir ihn als unseren Herrn annehmen und an ihn glauben. In der Hoffnung für alle Bibelübersetzung, da wird der Vers 10 im Kapitel 1 des Römerbriefes von Apostel Paulus folgendermaßen übersetzt. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du vom ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Das begeistert mich. Und bringt eine Stimmung in mir hoch und es lässt auch Herz und Seele singen. Und wenn das bei euch auch der Fall sein sollte, dann lasst doch mal eurer Begeisterung auch mal freien Lauf. Wir tun uns so schwer als Deutsche immer so begeistert zu sein. Aber was wäre denn wirklich die frohe Botschaft von Jesus, wenn wir sie nicht begeisternd und mit Freude zu den Menschen bringen? Meine erste bewusste Begegnung mit Jesus, die hatte ich als kleiner Junge. Ich stand vor der großen Weihnachtskrippe in unserer Dorfkirche und staunte über die vielen Figuren und diese schöne Gestaltung der Krippenlandschaft. Das Zentrum der Weihnachtskrippe, das war ein offener Stall. Und dort lag in einer Holzkrippe der kleine Jesus, umgeben von seinen Eltern, Hirten, Ochsen und Esel. Ja, und er tat mir leid, der kleine Jesus. In einem Stall, in einer Holzkrippe zu liegen, ist ja wirklich alles andere als schön. Im Stall stinkt es. Und Stalltiere haben ihren eigenen Geruch. Und der Dung im Stall, der duftet sicherlich nicht wie Parfum. Und damals fühlte ich mich mit diesem kleinen Jesus in dieser Holzkrippe tief, tief verbunden. Und heute? Heute bin ich wieder tief im Herzen mit Jesus verbunden. Jesus ist mein teurer Freund. Und er ist Realität in meinem Leben geworden. Ich hätte es ohne ihn niemals geschafft, aus meinem selbstverschuldeten Elend wieder herauszufinden. Und ohne ihn, meine Lieben, wäre ich schon längst verloren. Jesus, du hast mir wirklich ein neues Leben geschenkt und eine neue Zuversicht. Und das alles, das schenkt Jesus auch dir, wenn du dich zu ihm bekennst und wenn du ihm vertraust. Bekennen und vertrauen. Vor 2023 Jahren, eigentlich sind es 2026 Jahre, wurde Jesus geboren. Die Umstände seiner Geburt waren sehr abenteuerlich. Denn kaum geboren, ist er mit seinen Eltern schon auf der Flucht nach Ägypten, weil ein Vasall des römischen Kaisers Augustus, der jüdische König Herodes, ihm nach dem Leben trachtete. König Herodes, ein kleiner Herrscher in dieser Welt, hatte große Angst davor, dass Jesus ihm später einmal die Herrschaft über das Volk der Juden streitig machen könnte. Mehrmals in seinem Leben wird Jesus noch vor seinen Häschern fliehen. Und am Ende geht er freiwillig einen Leidensweg, der ihm den Tod am Kreuz bringen wird. Und ist seine Herrschaft damit zu Ende? Nein. Sie dauert weiter an und nichts und niemand hat sie bis heute zu Fall gebracht. Ja, Jesus kam zwar unter armseligen Umständen zur Welt, aber Jesus hinterließ einen Reichtum, der ewig Bestand hat. Reichtum seiner Liebe. Die Flucht nach Ägypten gelingt und Jahre später, nach dem Tod von König Herodes, kommen Jesus und seine Eltern zurück und lassen sich in Galiläa in einem kleinen Dorf namens Nazareth nieder. Es kann aus Nazareth schon Gutes kommen. War ein ganz kleines Dorf. Sagen wir heute auch manchmal so, wir haben so kleine Dörfer irgendwo in Ostfriesland. Was kann da schon Gutes herkommen? Aber dort wächst Jesus auf und er erlernt das Handwerk seines Vaters, nämlich das Handwerk eines Bauhandwerkers und das auch damals die Ausbildung als Zimmermann beinhaltet hat. Mit 30 Jahren verlässt er Nazareth und beginnt öffentlich zu wirken. Zu Hunderten pilgerten damals Menschen an eine ganz bestimmte Stelle des Jordans, um sich von einem Menschen, einem Mann namens Johannes taufen zu lassen. Warum tun sie das? Sie lassen sich im Wasser des Jordans untertauchen, um damit klarzustellen, dass sie innerlich zur Reinigung und Umkehr von ihrem bisherigen Leben bereit sind. Und auch Jesus geht dorthin und lässt sich von Johannes taufen. Er, der Gott in allem gleich ist, geht zu Johannes und lässt sich taufen. Wow. Johannes, der Täufer, ist damals nicht zu den Menschen hingegangen, um sie zu taufen. Sie mussten zu ihm kommen. Jesus macht das ganz anders. Er geht zu Johannes, dem Täufer, und wartet nicht darauf, dass dieser zu ihm kommt. Und das ist auch der große Unterschied zwischen diesem Johannes, dem Täufer, und Jesus. Jesus geht immer zu den Menschen und er wartet niemals darauf, dass Menschen zu ihm kommen. Er ist immer zu Menschen gegangen, bis heute. Und, liebe Geschwister, auch wir als Gemeinde sollten das auch tun. Wir sollten zu den Menschen hingehen und nicht darauf warten, dass sie zu uns kommen. Wir sollten zu den Menschen gehen und nicht darauf warten, dass sie zu uns kommen. Jesus gibt allen Besitz auf. Er verzichtet sogar auf eine eigene Familie. Und er beginnt ein Leben als Wanderprediger und lehrt die Menschen, wie Gott wirklich ist. Und er vollbringt Wunder über Wunder und unzählige Heilungen. Und er weist auch niemanden ab, der zu ihm kommt und ihn um Hilfe bittet. Es gibt bei Jesus keine Tür, auf der steht Heilungen nur in der Zeit von 12 bis 18 Uhr. Rund um die Uhr, egal wo, nimmt sich Jesus der Menschen an und ist für sie da. Und er sagt denen, die sich als Moralapostel verstehen, ungeschminkte Wahrheiten. Wenn ihr nicht vorlebt, was ihr als Moral verkündet, dann betrügt ihr die Menschen. Wenn ihr euch als Richter aufführt und über Menschen moralisch zu Gericht sitzt, dann solltet zuallererst ihr selbst ohne Sünde sein. Wenn ihr meint, dass Opfer Gott milde stimmen über eure eigene Verwerflichkeit, dann täuscht ihr euch. Wenn ihr euch nicht verändert und werdet wie diese Kinder, wie dieses Kind, so könnt ihr nicht in Gottes neue Welt kommen. Und hütet euch davor, die einfachen Menschen in der Gemeinde überheblich zu behandeln, denn ihre Engel haben immer Zugang zu meinem Vater. Das alles gilt auch für uns heute. Jesus sucht sich Menschen aus, die er zu seinen Freunden und zu seinen Jüngern macht. Menschen aussuchen, die er zu seinen Freunden und seinen Jüngern macht. Und später werden sie es sein, die seine Lehre und seine Wundertaten, seinen Kreuzestod und seine Wiederauferstehung von den Toten hinaustragen in die weite Welt. Haben sie das als müde Männer getan? War es für sie mehr Pflicht als Begeisterung? Nein, das taten sie sehr, sehr kraftvoll und voller Enthusiasmus, griechisches Wort, denn sie waren entheos, begeistert von Gott. Ja, liebe Geschwister, es braucht wirklich Freude, um die frohe Botschaft von Menschen und zu den Menschen zu bringen, die frohe Botschaft von Jesus. Und dann ist noch etwas ganz wichtig. Jüngerschaft ohne Freundschaft ist keine Jüngerschaft, sondern ein Ego-Trip. Wenn wir Jüngerinnen und Jünger Jesus sein wollen, aber miteinander keine Freundschaft haben, dann wird uns kaum etwas gelingen. Auch Jesus brauchte Freunde. Denn Freundschaft ist das Gütesiegel von Jüngerschaft. Freundschaft mit Jesus und Freundschaft unter uns, das macht doch die Begeisterung der Gemeinde Jesu aus. Im Hebräischen, der Sprache des Alten Testaments, gibt es merkwürdigerweise gar kein Wort für Freundschaft. Freundinnen oder Freunde. Das häufigste dafür verwendete Wort im Alten Testament, das kann Nächster, Mitmensch oder auch Nachbar bedeuten. Und Freundschaft meint also, dass wir miteinander freundschaftlichen Umgang mit unseren Nächsten, mit unseren Mitmenschen, mit unseren Nachbarn pflegen sollten. Jesus zeigt uns, wie wir als seine Gemeinde, als Gemeinde Jesu sein sollten, nämlich den Menschen in Liebe und freundschaftlich zugewandt, zu ihnen gehend und nicht darauf warten, dass sie zu uns kommen. Aber das braucht doch Begeisterung. Ja, und wir haben die Wahl. Ja, wir haben die Wahl. Entweder sind wir eine begeisternde Gemeinde Jesu oder eine, die sanft vor sich hinschläft. Ich habe meine Wahl getroffen. Warum bin ich hier? Ich bin hier, weil mich diese Gemeinde hier wirklich begeistert. Und warum bist du eigentlich hier? Warum bist du in dieser Gemeinde? Was begeistert mich an dieser Gemeinde? Es begeistert mich, weil es hier eine offene Tür für die Menschen gibt. Es gibt hier eine offene Tür für die Menschen. Und weil sich hier niemand, wirklich niemand als Moralapostel aufspielt und es werden hier auch niemanden Lasten aufgebürdet, die einem den Glauben an Jesus wieder nehmen könnten. Und weil das Denken und das Handeln in dieser Gemeinde von Liebe bestimmt ist. Und hier finden Menschen Annahme, Gnade und Vergebung. Und hier wirst du ermutigt. Und dein Potenzial, das in dir ist, das wird hier erkannt. Und es wird auch freigesetzt. Und Hoffnungslose empfangen hier neue Kraft. Und Gebrochene werden hier aufgerichtet. Das ist kein Wunschdenken von mir. Das ist hier wirklich Realität. Und es kann von denen und wird auch von denen bezeugt, die das hier erfahren haben. Und ich bin einer von diesen Menschen. Jesus ist 33 Jahre alt, als sich die öffentliche Meinung gegen ihn wendet. Und da macht er wohl die bitterste Erfahrung, die ein Mensch machen kann. einer seiner besten Freunde verrät ihn und liefert ihn seinen Häschern aus. Und dieser Verrat bringt Jesus den Kreuzestod. Und die übrigen Freunde, die lassen ihn im Stich, als er verhöhnt, angespuckt, blutbesudelt vor Pilatus steht, dem Statthalter der Weltmacht Rom, und sich gegen den Vorwurf der Gotteslästerung und der Volksaufwiegelung verteidigen soll. Jesus antwortet Pilatus auf dessen Fragen und sagt: Mein Herrschaftsbereich gehört nicht in dieser Welt und nicht zu dieser Welt. Denn sonst würden doch meine Untertanen dafür kämpfen, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Nein, mein Reich ist von ganz anderer Art. Ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren. Und ich kam in die Welt, damit ich für die Wahrheit eintrete. Wer die Wahrheit liebt, hört auf mich. Verse 36, 37 aus Johannes 18. Jesus fleht nicht um sein Leben. Und er steht aufrecht vor Pilatus. Und er stellt klar, wer er ist und was sein Auftrag ist. Und es sind seine bittersten, seine qualvollsten und wohl auch die einsamsten Stunden seines Lebens. Und es wird über ihn das Todesurteil gesprochen. Er wird an das Kreuz genagelt. Und das Kreuz trägt er auf seinen Schultern. Und dann geht er nach Golgatha, dem Hinrichtungsplatz vor der Stadt Jerusalem. Und obwohl er unschuldig ist, wird er dort zwischen zwei Verbrechern ans Kreuz genagelt. Er, der immer seine Mitmenschen liebte, ja sogar seine Feinde liebte, er stirbt einen sehr einsamen Tod am Kreuz. Als er tot ist, da legt man ihn in ein geliehenes Grab, in ein geliehenes Grab. Doch damit ist seine Geschichte nicht zu Ende. Freitag ist vorbei. Am Sonntag ist das geliehene Grab leer, in das man ihn tot legte. Jesus ist auferstanden. Und Jesus lebt. Und durch seinen Tod und seine Auferstehung bist du und bin ich, sind wir Menschen frei und von Sünde erlöst. Sind wir Menschen frei und von Sünde erlöst. Unser Ja für ihn ist unsere Freiheit und unsere Erlösung von unseren Sünden. Nichts und niemand hat die Welt so verändert wie Jesus. Er, der nie ein Buch geschrieben hat. Er, der nie an einer Universität studierte. Er, der nie ein Amt bekleidet hat. Der keine Kriege führte. Keine Eroberungsfeldzüge vorgenommen hat. Weil er gegen Gewalt war. Brachte uns Menschen die neue Hoffnung. Und seither die Hoffnung für alle, die sich nach der neuen Welt Gottes sehnen. Und sag Ja zu Jesus, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ja, sag Ja zu Jesus, denn er ist der gute Hirte, der dich kennt und dich führt. Sag Ja zu Jesus, denn er ist der Herr, der dich ruft und dich sendet. Sag Ja zu Jesus, denn er ist dein Erlöser, der dich liebt und der dich rettet. Jesus sagt Ja zu dir, dann sag auch du Ja zu ihm. Und wenn du ihn in deinem Herzen aufnimmst, dann wirst du mit ihm Wunder erleben.
Jesus, wir erheben dich. Unser König bist du. Du bist hier mitten unter uns. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir. erheben dich, unser König bist du. Du bist hier mitten unter uns. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir. Wir beten an vor deinem Thron.
Wir beten an vor deinem Thron. Wir beten an vor deinem Thron. König Jesus, die Herrschaft ist dein. Jesus, unser König bist du. Du bist hier mitten unter uns. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir. Jesus, wir erheben dich. Unser König bist du. Du bist hier mitten unter uns. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir. Wir beten an vor deinem Thron. Wir beten an vor deinem Thron. Wir beten an deinem Thron, König Jesus, die Herrschaft ist dein. Wir beten an vor deinem Thron. Wir beten an vor deinem Thron. Wir beten an vor deinem Thron. König Jesus, die Herrschaft.